This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
So, Mittwoch, der 7. Mai 2014. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermudafunk. Und wie immer haben wir euch heute zwei interessante Studiogäste mitgebracht. Wie immer aus dem Umfeld des SV Waldhof Mannheim. Unsere Gäste sind am heutigen Abend die beiden Fernbeauftragten, ehrenamtliche Fernbeauftragten des SV Waldhof. Ich begrüße zum einen Sören Runke. Hallo Sören.
Hallo.
Und zum anderen Björn Röhäuser. Hallo.
Servus.
Ja, und während ich die beiden vorgestellt habe, hat der Dasch sich hoffentlich wie immer eine erste Frage überlegt.
Ja, hallo. Hallo ihr beiden. Ich mache es mir einfach und steige mit der Frage vom Timmy ein, der nämlich ganz gern wissen würde, wie man zu dem Posten des Fanbeauftragten kommt. Und ganz speziell, wie seid ihr beiden dazu gekommen?
Ja, okay, dann fange ich einfach mal an. Also ich glaube, einen normalen Weg oder so gibt es da eigentlich nicht. Oder also zumindest nicht so, wie man einen normalen Beruf erlernt. Also man erlernt einen Beruf, macht eine Ausbildung. Sowas gibt es eigentlich beim Fanbeauftragten nicht. Bei mir war es halt so, dass ich irgendwann angefangen habe, zum Waldhof zu gehen. Das war 91. Dann habe ich angefangen, öfters mit auswärts zu fahren. Das war so ab dem Jahr 94. Ab dem Jahr 98 dann eben regelmäßig. Bin ich auch irgendwann pro Waldhof beigetreten, beziehungsweise war dabei bei der Mitbegründung im Jahr 2003. Im Jahr 2007 hatte Jens Buschbacher damals eben pro Waldhof übernommen als Vorsitzender, hat damals mit dem Robert Schmidt das Ganze aufgeteilt. Jens Buschbacher hat dann eben den organisatorischen Teil übernommen, der Robert Schmidt eben die klassische Fanbetreuung. Daraufhin hat der Jens Buschbacher mich damals gefragt, ob ich nicht mehr vorstellen könnte, unterm Robert Schmidt so Fanbetreuer zu machen. Ja, da habe ich dem Ganzen dann zugestimmt. 2009 ist der Robert Schmidt dann eben zurückgetreten. Dann ist der Christian Vetter damals Fanbeauftragter geworden. Und der hat dann mich mehr oder weniger dazu überredet, oder so, doch sein Stellvertreter zu werden. Ja, und der Christian Vetter musste dann ein Jahr später auch aufgrund persönlicher Zeitmangels und so musste er aufhören. Damals war dann auch noch die Insolvenz, sondern der Zwangsabstieg in die Oberliga. Und dann habe ich mir überlegt, im Endeffekt, es muss ja irgendwie weitergehen. Bin zum Verein gegangen, habe gefragt, ob sie überhaupt noch einen Fanbeauftragten haben wollen, weil sie das in der Oberliga nicht haben müssten. Der Verein hätte es dann gern gehabt, dann habe ich mich eben zur Verfügung gestellt, das zu machen. Ja, und so bin ich halt zu dem Posten in dem Sinn eher reingeschlittert.
Okay. Ja. Björn, du warst dann der Stellvertreter, der überredet wurde, oder wie muss man sich das vorstellen?
So auf die Art, ja. Also der Verein wollte dann halt auch einen zweiten Mann noch weiterhin dabei haben, weil alleine ist es gerade am Spieltag auch ein bisschen viel manchmal, je nachdem wie der Gegner heißt. Und da ich mit Sören halt früher schon ziemlich viel unterwegs war beim Fußball, haben wir es dann halt irgendwie so auf die Art angemacht, komm, dann machen wir es gerade zusammen. Und seitdem mache ich das mit Herrn Runke zusammen.
Okay, du hast gerade gesagt, es gibt ziemlich viel zu tun am Spieltag. Da würde ich auch gerne mit der Frage vom Timi, übrigens Timi, vielen Dank für die vielen Fragen, würde ich gerne mit dem Timi seine Frage weitermachen. Wie sieht denn der Job des Fanbeauftragten im Alltag aus? Also jetzt ganz normal zwischen den Spieltagen und dann wird es natürlich interessant, wie sieht es denn eigentlich am Spieltag aus, beziehungsweise kurz vor dem Spieltag? Wer will denn antworten?
Ja, okay, dann fangen wir mal an. So unter der Woche, das ist eigentlich immer unterschiedlich. Also fängt halt an mit das unter der Woche vor Risikospielen. Eine Sicherheitsbesprechung stattfindet, bei der dann meist immer einer von uns anwesend ist. Kommt immer darauf an, wie es halt beruflich möglich ist. Manchmal sind wir auch sogar beide anwesend, aber irgendwie kriegen wir es schon auf die Reihe, dass irgendeiner hingeht.
Die ist wo?
Die ist im Karl-Benz-Stadion. Die ist meistens dann mittwochs oder dienstags um 14 Uhr.
Wenn wir Heimspiele haben. Und wenn wir Auswärtsspiele haben?
Ja, Auswärtsspiel, dann probiert man es meist dann immer eher per E-Mail oder so abzuklären. Meistens kommt auch keine Einladung. Also wie gesagt, wir laden mal, der SV Waldhof lädt meist dann auch immer den Gastverein ein, weil es einfach besser ist, dass mal die Leute auch da zu haben. Das ist halt, wie gesagt, den Ehrenamtlichen ist es halt immer schwer, mittags um 14 Uhr irgendwo zu sein. In dieser Saison war es, glaube ich, nur so, dass wir in Offenbach und in Kaiserslautern anwesend waren. Da haben wir es dann aber auch irgendwie geschafft, mal einen halben Tag freizunehmen, um eben dahin zu fahren, was eigentlich dann auch wichtig ist bei solchen Spielen. Und ja, das ist das eine, eben die Sicherheitsbesprechung. Ansonsten, dass man sich eben auch mal mit Pro Waldhof trifft, mal mit dem Fanprojekt trifft, auch mal mit dem Verein trifft. Geht dann auch so weit, dass man, was die diese Saison auch hatten, dass man eben abends auch mal nach Freiburg fährt, weil da ein paar Fans eine Anhörung wegen Stadionverbot hatten. Ja, und ja, das ist immer schwer zu sagen, was man da genau alles macht. Das ist, bringt halt der Ganze immer mit sich.
Was würdest du schätzen, wie viele Stunden du da so in der Woche circa damit verbringst?
Das ist schwer zu schätzen, weil es gibt Wochen, wo ich eigentlich abends vor Mitternacht kaum nach Hause komme, also direkt von der Arbeit da losgehe. Und es gibt halt auch Wochen, da verbringe ich eigentlich alle vier Abende daheim und schreibe vielleicht mal drei, vier E-Mails und das war's alles. Oder für ein paar Telefonate, also das ist ganz schwer zu schätzen, die ganze Sache.
Okay, und ihr macht das beide ehrenamtlich. Frage ich mal den Björn, wie sieht es denn aus? Bekommt ihr da zumindest die Auslagen bezahlt, wenn ihr irgendwo hinfahren müsst oder so? Oder wie sieht das aus?
Nee, also die normale Auswärtsspiele, da kriegen wir nichts vom Verein, da wollen wir aber auch nichts. Da haben wir auch noch nie gemeint zum Andi Leib oder zu wem auch immer, dass wir da jetzt Kohle dafür haben wollen, weil als Fan wären wir sowieso dahin gefahren. Ansonsten, was mal ist, wenn wir Tagungen haben, zum Beispiel, und über Nacht bleiben müssen irgendwo, dann zahlt es der Verein schon die Fahrtkosten und die Übernachtung. Aber ansonsten, wir zahlen auch unsere Dauerkarte jedes Jahr zum Beispiel. Also wir schmuggeln uns da nicht irgendwie ins Stadion rein oder so, sondern wir zahlen auch brav unsere, ich weiß gar nicht, was kostet, 80, 90 Euro oder was, keine Ahnung.
85, wenn du pro Waldhof Mitglied bist.
Ne? 85, ja.
Okay, du hast gerade erzählt, wie sowas abläuft. Jetzt würde mich noch interessieren, was für Inhalte werden denn da besprochen? Was muss ich mir denn vorstellen, was bei so einer Sicherheitsbesprechung gegen Offenbach zum Beispiel besprochen wird? Nehmen wir mal das Auswärtsspiel.
Auswärtsspiel, ja, okay. Wir werden dann halt eigentlich gefragt, wie viele Gästefans kommen, also was wir schätzen, wie die Anreise verlaufen wird, ob Busse geplant sind, ob man eher sagt, die Leute fahren eher mit dem Zug, die Leute fahren eher mit Autos. Ja, was wir noch gefragt, dann geht es halt auch darum, was an Fanutensilien denn erlaubt ist, ist eigentlich uns immer wichtig. Und ja, und dann, ob es noch irgendwelche Hinweise gibt aus der Fanszene. Aber
was für Hinweise?
Ja, irgendwelche Eigenschaften, die Fanszene hat, was man berücksichtigen sollte.
Genauer, was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, ich meine, ja, geht das jetzt in den Bereich rein von einem szenekundigen Beamten oder was wollen
die da? Nee, das nicht. Also da sagen wir auch mal, das ist auch Sache der Polizei. Also wir machen auch keine Angaben, was für Kategorien oder sowas hier kommen würden. Wobei ich auch sage, dass man die Fans auch nicht in diese eben drei Kategorien einteilen kann, sondern das Ganze eben dann doch ein bisschen komplexer ist, als das Ganze irgendwo in drei Stufen einzuteilen. Aber es geht halt darum, wie Fans denn teilweise reagieren und ob sie denn die Zaunfahne lieber vorne am Zaun hätten und wenn das nicht erlaubt wäre, was wir denn glauben, was denn passiert und so weiter.
Aber ist es nicht auch teilweise die Fragen, die du jetzt da beantwortest, zum Beispiel wie viele Leute kommen und was so weiter, ist es nicht auch eigentlich, also glaubt man dir denn da oder ist er nicht der szenekundige Beamte, der seinen Job retten will und das mal alles so ganz grob nach oben aufwertet?
Ja, okay, die Polizei wird auch gefragt und meistens, ja, habe ich ja das Gefühl, man glaubt eher der Polizei, also zumindest was man denn so am Bahnhof an Polizisten sieht. Aber die Erfahrung hat ja immer gezeigt, dass ich meistens doch eher recht habe mit meiner Schätzung.
Okay, Polizei scheint ja dann auch anwesend zu sein bei den Sicherheitsbesprechungen. Wer ist denn da noch dabei? Beiden beteiligten Vereine? Oder?
Bei den beiden beteiligten Vereinen, also wenn es geht, jemand vom Vorstand oder jemand, der halt als, Veranstalter seine Nase hinhält. Ja, von der Stadt meist welche dabei, Feuerwehr sind teilweise dabei. Natürlich der Sicherheitsbeauftragte ist dabei, Polizei ist dabei, manchmal ist auch jemand vom Verband dabei und ja, VRN teilweise auch wegen Straßenbahneinsätzen und so.
Okay, und wenn jetzt das Spiel hier stattfinden würde, dann sind es im Prinzip die gleichen Themen? Oder
um dann sind es im Prinzip die gleichen Themen, dann gibt es bei uns auf der Seite ja meist nie viel zu berichten, weil es ja jedes Heimspiel in dem Sinne immer gleich abläuft, dann geht es mal darum, ob eine Choreo gemacht wird oder so oder nach dem Spiel mal was Größeres Feier geplant ist und also dann geht es eher darum, was die Gästefans mitbringen wollen und was denen erlaubt wird. Und
okay, also das heißt, es geht dann nicht darum, dass man zum Beispiel sagt, zur Polizei, könntet ihr nicht mal einen anderen Weg versuchen, die Gästefans anzubringen oder irgend sowas in der Art? Habt ihr da keinen Einfluss drauf? Oder?
Bei der Sicherheitsbesprechung jetzt eher weniger. Das ist eher was man langfristig planen sollte. Und wo wir ja, glaube ich, jetzt auch mit der Stadt auf einem guten Weg sind. Zumindest das rund ums Stadion ein bisschen was passiert und nicht immer dieser 0815-Vorgang passiert.
Erzähl mal, was ist da auf einem guten Weg?
Ja, es gab ja nach dem Offenbach-Spiel oder nach dem Karlsruhe und nach dem Offenbach-Spiel dann eben der große Aufschrei, wo sich dann auch immer die Politik zu Wort gemeldet hat. Danach hat ja der Bürgermeister Specht eingeladen gehabt, da hat er sämtliche Fanclubs eingeladen, da sind wir dann, haben wir ein paar Vertreter hingegangen. Auf die ganze Sache waren wir natürlich erstmal ein bisschen skeptisch und ja, haben ihnen dann erstmal so unsere Sicht der Dinge vorgelegt.
Wie wir mit wir meinst du jetzt aber auch?
Die ganzen anwesenden Fans. Also
okay, also auch Pro Waldhof
und einzelne Fanclubs. Fans, die eben dabei waren. Da kam es dann nochmal zu einem zweiten Gespräch, bei der das Ganze dann schon mal ein bisschen konkreter wurde, wo man dann auch mal dann gesagt hat, man könnte ja mal schauen, dass man andere Anreisewege testet oder überlegt und es auch unabhängig planen sollte und nicht immer vom Bahnhof laufen und die halbe Stadt lahmlegen, sondern dass man eben mal versucht, irgendwie vom Neckar her oder so, dass man sich das alles mal neu anschaut. Ja, und wenn diese Gespräche, also wie gesagt, diese zwei Treffen gab es bis jetzt, und wenn die, hoffen halt, dass dieser Dialog mit der Stadt dann auch jetzt weiter stattfindet und dass man sich da wirklich mal konkrete Lösungen rauskommt. Das gab jetzt auch von Prowaldorf diese Agenda 07, wo das Ganze zusammengefasst worden ist.
Ich hatte den Eindruck, dass es eigentlich ziemlich gut angenommen wird, so ja, von Seiten der Politik. Stimmt das oder irre ich mich da?
Das glaube ich auch. Also wie gesagt, der Specht hat sich auf der gemeinsamen Pressekonferenz eigentlich eher positiv, oder hat es diese Agenda 07 hier von Prowaldorf arbeitet worden, jetzt eigentlich fast 1:1 übernommen. Und da sind wir deswegen auch gute Hoffnung, dass es sich da vielleicht was ändert in letzter Zeit.
Also der erste Bürgermeister, ja, Christian Specht, der gleichzeitig auch Sicherheitsdezernent, ja, der Stadt ist, richtig, um das noch zu erklären.
Dann machen wir weiter mit Timis Fragen. Nämlich, er würde ganz gerne wissen, wie ihr euch verhaltet nach den unschönen Vorkommnissen, wenn wir jetzt schon über Offenbach reden. KSC lassen wir einfach mal weg. Also auch gegenüber Vereinen, Fans und den Medien. Björn.
Ja, also nach dem Spiel, ja, es läuft eigentlich jedes Mal nach demselben Schema ab. Wir werden kurz nach dem Spiel oder am nächsten Tag manchmal dann auch erst intern das Ganze noch ein bisschen aufarbeiten mit Klaus Geschwiel aus dem Präsidium, der für die Fans zuständig ist, und Andi Leib als Geschäftsführer, Olli Ort als Sicherheitsbeauftragter noch mit dabei. Leider auch das Fanprojekt. Das ja, die zwei sitzen gerade nebendran. Die Spitze musste gerade sein. Und dann reden wir über die Dinge. Dann im Laufe der Zeit, es dauert immer eigentlich so noch ein paar Tage, bekommen wir dann auch noch irgendwelche Infos der Polizei. Die berichten dann auch, wie sie es gefunden haben, was schlecht war, wieso manches auch schlecht war. Und hin und wieder ruft dann noch die Presse an. Da bin ich froh, wenn sie meistens beim Sören anrufen. Wobei die Antwort dann immer dieselbe ist wie bei mir. Wir verweisen andauernd dann an die Leib. Und ja, nach ein paar Tagen sieht die Welt wieder anders aus.
Wobei ich auch bei der Presse sagen muss, es ist halt immer schwer, direkt nach so Spielen was zu sagen. Also wie gesagt, man muss sich erstmal alle Seiten anhören. Das ist dann halt, wenn man es ehrenamtlich macht, dann doch auch ein bisschen schwer. Nach dem KSC-Spiel hat mich mein Radiosender angerufen am Sonntag. Da kam ich gerade aus der Stadt zurück, also hat mich eigentlich mit dem Thema irgendwie auch noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Und dann sagt er zu mir, dass er mir eine Stellungnahme haben wollte. Und dann habe ich gesagt, ich muss mich erstmal mit den Leuten, die Beteiligten, erstmal zusammensetzen. Dann müssen wir uns mal kurz schließen, müssen mal schauen, was wirklich passiert ist. Und dann sagt er, wie lange das dauern kann. Und dann sage ich, Mittwoch, vielleicht erst auf Freitag. Und dann kriegst du halt zu hören, bis dahin interessiert es niemand mehr. Und ich dann auch sage, so schnell geht es aber nicht. Aber bevor solche Spekulationen aufkommen, es war nicht Radio Regenbogen, wieder.
Der Bermuda-Funk vermutlich auch nicht. Wenn ihr, ihr seid vermutlich dann auch, wenn jetzt da draußen auf der Straße irgendwie irgendwas passiert, seid ihr da vor Ort oder wo haltet ihr euch auf?
Man schaut zumindest, dass man vor Ort ist, um sich zumindest, dass man mitbekommt, was da denn abläuft. Optimal wäre es halt, wenn man es schafft, die Leute abzuhalten, aber wenn halt, ja, jetzt wie Offenbach, also dann größerer Pulk steht, wo irgendwo aus der Mitte heraus Bierflaschen geschmissen werden, zum Beispiel, ist es halt schwer an die Leute, zumal man die Leute dann auch nicht kennt und sie auch nicht wissen, wer man selber ist. Dann hat man auch das Problem, dass man ja auch noch die Polizei dann im Rücken hat und die auch gern mal einfach mal loslegt.
Seid ihr für die auch Ansprechpartner in so einem Fall? Oder?
Die ist man natürlich auch Ansprechpartner, aber das Problem ist halt, man ist dann eher für den Einsatzleiter der Ansprechpartner, weil der einzelne Polizist einen ja dann auch nicht kennt. Also der Einsatzleiter würde uns dann wahrscheinlich auch eher kennen und würde uns da keinen, wenn es dumm läuft, drüber geben, aber der einzelne Polizist, der erkennt einen halt eben nicht.
Das ist ja auch das Argument, was die Polizei jedes Mal liefert, wenn sowas ist. Sie sagt eigentlich, wir sollen nicht mitten reingehen, weil wir dann halt auch der Gefahr ausgesetzt sind, dass wir den einen oder anderen Knüppel oder Spray, was auch immer, abbekommen. Und die Polizei argumentiert halt auch, teilweise kann ich es auch nachvollziehen, sie sieht nur einen großen Pulk von 300, 400 Leuten, je nachdem, was für ein Spiel es ist. Und sie kann dann nicht unterscheiden, wer nicht. Und von daher schauen wir uns das meistens so aus der Ferne an und gucken schon, wer mit dabei ist. Am Anfang kannst du auch noch den einen oder anderen vielleicht ansprechen, der in vorderen Reihen dabei ist, wenn du ihn kennst. Aber ansonsten bist du da bei der Aktion selbst eigentlich ohne irgendwelche Chance, dem gegenzuwirken.
Der Timi möchte auch noch wissen, ob es aus eurer Sicht überhaupt möglich ist, solche Szenen am Rande von Fußballspielen für immer zu verhindern.
Also für immer zu verhindern, das wird man nie schaffen. Außer wie gesagt, die Gewalt ist einfach ein gesellschaftliches Problem, die kommt überall vor, bei jedem Straßenfest. Also entweder schaffen wir es wirklich, diese Gewalt aus der Gesellschaft rauszubekommen, was meiner Meinung nach nicht geht. Und deswegen wird man es eben auch beim Fußball nicht verhindern können. Was man halt schauen kann, ist, man es eindämmt, eben dass man die Umstände rund ums Stadion verbessert, zum Beispiel. Die Anreise, Abreisewege der Gästefans zum Beispiel, dass die, wenn es so Hochrisikospiele sind, dass die sich gar nicht mehr über den Weg laufen. Man hat es auch in Offenbach gesehen, aber lief es eigentlich optimal, dass man ist keinen einzigen Offenbacher über den Weg gelaufen. Und an dem Tag ist auch nichts passiert, kamst du keine Provokation, kamst du nichts.
Ist es deiner Ansicht nach nur den örtlichen Begebenheiten geschuldet, dass es in anderen Städten eigentlich relativ problemlos läuft und bei uns doch immer irgendwie so unschön wird? Oder hat es auch noch andere Gründe?
Also der Standort vom Karl-Benz-Stadion ist schon suboptimal, was das betrifft. Das muss man schon so sagen. Wir haben keinen separaten Gästeparkplatz zum Beispiel. Alles muss auf dieselbe Parkplätze drauf. Bei, sag ich mal, 100 Gästenfans oder was, wenn die Straßenbahn eingesetzt wird an der Wendeschleife, kommt sie dann halt zum Halt. Und an der Kreuzung stehen unsere Leute. Du kannst das, meiner persönlichen Meinung nach, nicht anders da, oder so wie wir die ganze Zeit den Weg gegangen sind, der Anreiz für die Gästefans, kannst du das bei richtigen Risikospielen eigentlich nicht mehr weiter praktizieren. Klar, aber man muss auch schauen, welche Möglichkeiten hast du noch? Es ist schwer.
Ja, hast du für dich persönlich was gefunden, wo man mal probieren könnte? Oder Nee. Sagst du einfach, es geht eigentlich so nicht?
Nee, habe ich bis jetzt auch noch nichts gefunden.
So in der Agenda 07 wurde ja dieser Weg eben den hinten zum Neckar hinaus vorgeschlagen, den Neckar entlang und zum Rangierbahnhof. Wie gesagt, das muss jetzt halt zusammen mit der Polizei, mit der Stadt getestet werden, ob das überhaupt möglich ist.
Ja. Wie ist denn eure persönliche Ansicht? Wie sollte denn der Verein mit dem Problem umgehen? Ihr sagt selber, wir können es nicht ganz verhindern. Jetzt sind wir uns wahrscheinlich doch relativ einig, dass das natürlich auch nicht gerade förderlich für den Verein ist. Das heißt, wie glaubt ihr, dass der Verein da am besten mit umgehen kann, sodass er in der Öffentlichkeit ja nicht als Verein dasteht, der sagt, das ist uns eigentlich wurscht, das ist nicht unser Problem, weil es ist vorm Stadion, nicht im Stadion?
Also, wenn jemand ein Patentrezept dafür hätte, dann würde er, glaube ich, den Friedensnobelpreis gewinnen, weil das ist ja so ein Problem, was wirklich überall auf der ganzen Welt existiert, rund um die Fußballspiele. Ich finde halt immer so, wie es der Verein im Moment jetzt macht, immer den Dialog zu suchen mit der aktiven Fanszene und dann eher schaut, die Leute andere Arten des Fanseins beizubringen. Und finde ich eigentlich einen guten Weg. Und wie gesagt, wenn es halt wirklich Leute gibt, die nur zum Stören hinkommen und nur deswegen da sind, muss der Verein dann halt leider auch mal eben mit den Stadionverboten drohen. Oder nicht nur drohen, sondern muss er den halt auch mal umsetzen, wenn es halt keine andere Möglichkeit mehr gibt.
Jetzt sprichst du Stadionverbote an. Ja. Da bietet sich an, dass wir da gleich weitermachen. Ja. Stefan Müller würde gerne wissen, wie ihr zu Stadionverboten steht.
Also grundsätzlich ist das halt immer ein schweres Thema, weil als Androhung finde ich es, ja, ist in Ordnung, weil es ist genauso wie im normalen Leben, wenn man jetzt keine Strafe zu befürchten hätte, dann würde auch keiner mehr im Supermarkt zahlen. Dann würde auch jeder das Zeug mitnehmen und gehen, wenn er nichts zu befürchten hätte. Deswegen ist es eigentlich ja als Androhung gut. Wie die Umsetzung ist halt immer ein bisschen fragwürdig. Ich meine, wenn man manchmal sieht, dass allein bei einem eröffneten Strafverfahren dann eben schon ein Stadionverbot verhängt wird und dann sich diese Strafverfahren ewig hinziehen, bis es dann teilweise wieder eingestellt wird, muss man sich manchmal fragen, ob dieses Stadionverbot nicht teilweise einfach nur eine Ersatzstrafe ist, was da verhängt wird.
Das ist ja auch oft der Kritikpunkt
bei den Linken. Und wie gesagt, und dann ist halt immer auch noch die Sache, die Leute sind ja teilweise einfach nicht weg, die fahren dann trotzdem auswärts mit und stehen dann eben vorm Stadion. Und man hat das Problem, dann eben vorm Stadion stehen und muss damit umgehen und macht sich eigentlich eine weitere Baustelle auf.
Jetzt weiß ich, dass bei uns gibt es ein festes Prozedere, wie so ein Stadionverbot ablaufen soll, zumindest das Aussprechen des Stadionverbots. Kannst du das mal kurz erläutern? Ja, das ist aber nicht bei allen Vereinen gleich, oder?
Das ist nicht bei allen Vereinen gleich. Also bei uns ist es eigentlich relativ gut gelöst. Oder haben wir mit dem Verein eine gute Lösung gefunden. Das ist, der Antrag kommt ja meist von der Polizei auf ein Stadionverbot. Dann bekommen wir und das Fanprojekt eben Bescheid gegeben, wenn es da einen gibt. Bekommen die Namen. Dann können wir eben auch mal schauen, ob wir denjenigen kennen, können versuchen, Kontakt zu ihm aufzunehmen. In der Zeit wird derjenige angeschrieben. Er soll nochmal Stellung zu der ganzen Sache nehmen. Entweder kann er das schriftlich machen oder kann eben Termin vereinbaren. Daraufhin gibt es dann eben diese Anhörung und dann wird entscheidet eben der Stadionverbotsbeauftragte, ob dieses Stadionverbot verhängt wird, ob es vielleicht auch gleich auf Bewährung ausgesetzt wird. Und
das oder ist dann der Oliver Ort?
Das ist der Antwerpler. Ja, und die ganze Sache ist aus unserer Sicht, was die Erfahrung zeigt hat, im Nachhinein noch nicht ganz ausgereift. Wir sind jetzt auch noch dran, das Ganze noch ein bisschen zu verbessern, damit wir vielleicht dann auch mal ein bisschen mehr mehr Einflussnahme haben, um bei der Entscheidung ein bisschen mehr mitsprechen zu dürfen. Wobei auch klar sein muss, wir werden auch nicht sagen, der hat Stadionverbot zu bekommen, sondern eher uns dann für die Fansache einzusetzen.
Was für ein Beispiel nennst du jetzt da, weil du sagst, aus der Erfahrung raus läuft es noch nicht ganz optimal?
Ja, im Moment ist es einfach so, dass es wie sie bei der Anhörung dann dabei sind oder teilweise auch nicht dabei sind, beziehungsweise wenn der sich schriftlich äußert, dann kriegen wir es teilweise nicht zu sehen und kriegen dann auch nur zu hören, ja, der hat so und so viele Jahre bekommen oder so, und dann würden wir denn doch bei Erba da mal ein bisschen mehr Einblick haben, warum und wieso oder was er geschrieben hat.
Wie sieht es datenschutzrechtlich aus? Müsste derjenige nicht auch einwilligen, dass ihr darüber informiert werdet?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Wie gesagt, wir kriegen ja meistens auch nur den Namen. Also wir kriegen ja keine komplette Adresse oder sowas. Und ja, es ist ein bisschen...
Könnte man ja auch anonymisiert machen.
Ja, Problem ist halt, sollen wir uns jetzt sagen, Fan X hat eine bekommen, das bringt uns ja dann auch nicht weiter. Und uns geht es ja eher darum, sich dann für denjenigen einzusetzen.
Okay, aber in der Regel begrüßt das vermutlich auch derjenige irgendwie.
Dass normalerweise ihr da, ja, also ich habe jetzt noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, woher weißt du das? Also,
wie passiert denn das überhaupt mit den Stadionverboten bei uns?
Wie ein Eins bekommt, oder?
Ja, mein Gott, pro Saison, von was für einer Zahl reden wir denn da? 5, 10, 20, keine Ahnung.
Das kommt auch immer drauf an, was für Risikospiele es waren.
Offenbach zum Beispiel.
Offenbach war, weiß man nicht, ich glaube auswärts.
Viel waren es, glaube ich, nicht. Also insgesamt waren es, glaube ich, eben 5. Dann kam eben jetzt bei der Koblenz-Sache, wo die halt die Straßenbahn verlassen hat, da kam halt viel für Koblenzer Fans.
Hier bei uns.
Bei uns, ja, weil die wurden ja auch dann eben direkt zurückgeschickt. Aber da hat der Verein teilweise eine Gleichaufbewährung ausgesetzt und so. Aber ja, das ist schwer zu sagen. Ja, ich würde sagen 20 bis 30 vielleicht pro Saison. Wobei uns betrifft es eher meistens bei Auswärtsspielen.
Okay, das wollte ich jetzt gerade fragen. Also ich meine, wenn man jetzt das Offenbach-Spiel nimmt, das ja doch ziemlich hohe Wellen geschlagen hat, auch bei der Politik hier, meiner Ansicht nach doch ziemlich überzogen, auch medial dargestellt wurde, dann wundert man sich doch jetzt im Nachhinein, dass da so ein großes Polizeiaufgebot war, nämlich 1200 oder so ähnlich. Und es werden aber letztendlich dann doch nur 5, also ja, angeblich 300 und Wasserwerfereinsatz noch so schlimm wie nie. Dann wundert man sich doch letztendlich, dass nur 5 Stadionverbote ausgesprochen werden. Warum ist das so?
Okay, da muss man die Polizei fragen, ob sie nicht mehr ermitteln konnten, ob sie die Leute nicht erkannt haben oder erkannt haben, keine Zeugen haben. Die Sache, wie gesagt, das Offenbach, das war halt auch wirklich medial ausgeschlachtet. Also das ist halt leider genau an der Ecke passiert, wo es eigentlich immer passiert. Da hat man dann auch schon die Reporter stehen sehen. Sind halt eben Flaschen geflogen, sind halt eigentlich der Presse genau die Bilder geliefert worden, die sie haben wollten. Und deswegen wurde es halt auch medial so ausgeschlachtet, weil es eigentlich jeder erwartet hat und es eigentlich genau so gekommen ist.
Gut, meine Frage zielt natürlich darauf hin, dass der Verein natürlich eigentlich nichts machen kann, wenn er keine Angaben von der Polizei bekommt.
Ist richtig,
das heißt, sie gehen ja nicht hin und sagen du, sondern die müssen ja was bekommen. Und da finde ich das halt schon ein bisschen seltsam, dass die Polizei sich da so doch immer so aufführt und sagt, wie schlimm alles ist und dann mit so einem hohen Polizeiansatz ankommt und auch, wir haben ja einen 10-sekundigen Beamten, weil das ist ja der Gerd und der kennt ja alle und dann wundert es mich schon ein bisschen, dass dann letztendlich nur 5 von den...
Ja okay, aber bei Offenbach wurde ja auch gesagt, es wurde ja dann auch von der Polizei bestätigt, dass da eben keine bekannten Leute dabei sind, dass eben keine bekannten Gruppierungen dabei waren, dass es wirklich loser Verband war, was da vorne stand. Und dann eben, selbst die Polizei sagt, sie kennt oder sie hat die Leute teilweise noch nie gesehen. Und das ist dann halt eher so dieser typische Krawalltourismus gewesen.
Ich wundere mich halt manchmal ein bisschen drüber, dass man, wenn es bei anderen Vereinen so Ausschreitungen gibt, dass die gleich am nächsten Tag, am übernächsten Tag, also ziemlich schnell sagen, wie viel Stadionverbote sie ausgestellt haben. Das ist dann reiner Populismus und hält wahrscheinlich nicht.
Ja, das ist dann halt eher, nicht stand. Ja, die Sache, wie halt mit den Fans umgegangen wird. Ich weiß, dass zum Beispiel auch in Wolfsburg so ist, wenn du da irgendwie festgenommen wirst, wirst du auf die Polizeiwache im Stadion geschleppt, da liegt dann das Stadionverbotsantrag schon bereit, wird nur noch dein Name eingefüllt, das Ding ist schon unterschrieben. Ich meine, so kann man es auch machen, aber so ist halt auch der kein fairer Umgang mit den Fans. Also
in dem Zusammenhang müssen wir schon mal sagen, wir wissen aus Erfahrung, dass Stadionverbote sehr schnell ausgesprochen werden. In meisten Fällen, sage ich jetzt mal, sind sie echt unbegründet. Das habe ich vielleicht vor ein paar Jahren auch noch anders gesehen. Mittlerweile weiß man aber, dass es anders ist. Und von daher finde ich es eigentlich ziemlich gut, dass es bei unserem Verein anders gehandhabt wird und zumindest das Rechtsstaatprinzip auch einigermaßen gewahrt wird. Das ist vielleicht jetzt nicht immer besonders gut für die Öffentlichkeit, aber es ist zumindest eher den Rechtsstaatsprinzipien, die so eingehalten werden. Und das finden wir natürlich dann schon auch in Ordnung.
Oder, Ivo? Ja, wenn ich mal übersetzen darf irgendwie. Es wird bei uns erstmal geschaut, was ist vorgefallen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch was der Andi Leib, als er hier war, erzählt hat. Es wird geschaut, was ist vorgefallen. Was wird konkret demjenigen von der Polizei vorgeworfen und dann wird geschaut, je nachdem wie gravierend das ist, ob man dann das Ermittlungsverfahren, den Abschluss des Ermittlungsverfahrens abwartet und wenn derjenige dann bestraft wird, dann gegebenenfalls ein Stadionverbot ausspricht. Sören, habe ich das so?
So, ja.
Okay.
Gut übersetzt. Okay, dann das eine Thema, das dicke war Stadionverbot, dann kommen wir gleich zum anderen. Pyrotechnik, wie steht ihr dazu?
Also ich persönlich finde es schade, dass der Dialog damals zwischen DFB und der Pyro-Kampagne abgebrochen worden ist. Und offiziell klar, es ist verboten, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Allerdings wäre ich natürlich auch froh, wenn es anders wäre.
Okay, aber du kannst die Bedenken schon nachvollziehen, warum das so ist. Wobei, es gibt ja auch genug Ansätze, oder es gab ja auch Ansätze, das in geregelten Bahnen ablaufen zu lassen. Das ist leider, so wie du es gesagt hast, völlig in die Hose gegangen. Kann man kein Verständnis dafür aufbringen, oder wie seht ihr das?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also waren ja bei den Gesprächen jetzt auch nicht dabei. Aber was man halt so gehört hat, da wurde den Fans halt Hoffnung gemacht und sie haben dann in dem Sinn auch alles eingehalten, was von ihnen gefordert worden ist. Und am Ende hat der DFB einfach diese Gespräche abgebrochen, ohne die Leute nochmal einzuladen und mit ihnen zumindest das Ganze bereden, warum sie es abbrechen. Die wurden einfach voll in der Tatsachen gestellt und kann man eigentlich auch nicht so mit den Leuten nicht umgehen, weil man sie einfach damit verarscht. Also.
Jetzt ist es natürlich so, wir sind eine kleine Fanszene und bei uns passiert es ja doch ab und zu dann auch mal. Kommt ihr da irgendwie die Bredouille? Ich meine, ihr kennt ja auch alle und jeden und den Letzten auch noch und so.
Okay,
kommt dann jemand zu euch und sagt, du Sören, du Björn, das nervt.
Ja, der Verein kommt dann schon mal und sagt was deswegen und dann tauscht man sich da kurz aus auf einem kurzen Weg und ja, das war es dann auch schon wieder.
Die Standpunkte sind dann wahrscheinlich auch schon bekannt.
Genau.
Ja, es wird ja keiner zu uns kommen und sagen, hier für nächstes Heimspiel haben wir ein riesen Feuerwerk vorbereitet. Freut euch drauf. Also, wir wissen ja auch, dass wir da das nicht einfach überhören können. Aber wie gesagt, die Sache ist halt, ich meine, klar, dass es verboten ist, aber wir sind ja auch nicht so naiv zu glauben, dass es in der Fanszene kein Thema wäre. Also, Pyro gibt es halt. Ja, seitdem ich zum Fußball gehe, gibt es das und ich glaube, das wird es auch weitergeben. Und ich meine, in den Bundesliga-Stadien rüsten sie die Tribünen auf mit Kameras noch und nöcher und das Pyro ist trotzdem immer noch da. Und so kann hier die Lösung eigentlich auch nicht sein. Ne?
Okay. Ich würde gerne noch was dazu sagen.
Ja,
ich fand es interessant, wir hatten ja mal ein Gespräch mit dem Raphael Buschmann, als der anlässlich dieser Diskussionsveranstaltung hier war und er hat uns so nach dem Vortrag erzählt, jetzt haben wir auch über das Thema Pyrotechnik gesprochen, dass hinter den Kulissen wäre eigentlich das eigentliche Thema, warum das nicht gewollt wird, dass eben im Prinzip diese Daten in den Stadien alle erfasst werden, das heißt Laufwege und was weiß ich von jedem Spieler alles und das würde eben nicht funktionieren, wenn man wenn da die Rauchschwaden stundenlang oder ewig lang da im Stadion unterwegs wären und dass das eigentlich der Grund wäre, warum das so vehement bekämpft wird. kann man sich schon irgendwie auch ein bisschen vorstellen, aber das ist nicht der Grund, der nach außen kommuniziert wird.
Ja, wir sind Regionalliga, Schlabberns, werden keine Laufwege analysiert.
In Echtzeit.
Ja, gut, also selbst der Kindern macht es nicht.
Das würde ja dann bedeuten, dass man sagen würde, in der ersten, zweiten Liga wäre es in Ordnung, aber in der dritten dann nicht mehr. Außerdem, man weiß nie, was der Dino noch so alles bringt. Ja. Vielleicht hat er bald die Laufwege und verkauft auch noch alles.
Ja, also es ist halt schwer zu sagen, darüber zu spekulieren, ob das jetzt stimmt oder nicht.
Raphael Buschmann ist übrigens ein Journalist, weil du es nicht dazu gesagt hast, für die Leute da draußen, die es
gut, dass
nicht
übersetzt
wissen.
Hast.
Wir hatten vorhin die Frage vom Timmy, der euch gefragt hat nach eurem Aufwand und wie euer Alltag so als Fanbeauftragter aussieht. Da haben wir über das während der Woche gesprochen irgendwie. Zweiter Teil der Frage war eigentlich noch, wie eure Arbeit am konkreten Spieltag aussieht.
Ja, beim Heimspiel machst du eigentlich so dein festes Ritual. Also ich persönlich zum Beispiel, ich bin dann so circa 4 Stunden vor Spielbeginn im Stadion. Ist eigentlich der erste Weg, zum Ordnungsdienst von uns zu gehen. Dann machst du da kurz deine Runde, besprichst dich mit dem Ordnungsdienstleiter. Dann gehst du weiter, schaust noch bei den Fans vorbei, gehst zu Prowalthof hoch, gehst an den Fanshop hoch. Irgendwann läuft dir die Polizei über den Weg, der Verein über den Weg, tausch dich da nochmal aus. Und dann, gut, je nachdem, gegen wen wir spielen, ob die Westtribüne geöffnet ist oder nur der A-Block, dann gehst du noch rüber zum Gästeblock, wenn die ankommen, schaust, wie da die Einlasssituation gerade ausschaut und hältst dich doch kurz mit deinem Kollegen. Und dann gehst du eigentlich schon wieder in den PW-Container und feierst mit Ritzmann.
Ja, der Ritzmann ist übrigens da und hat heute Geburtstag. Herr Ritzi, alles Gute zum Geburtstag.
Noch alles Gute, Herr Ritzmann.
Okay, bist du?
Ja, jetzt bin ich völlig aus dem Konzept gekommen.
Nur wegen Ritzi.
Genau, passt aber gerade. Bratwurst und Bier möchte wissen. Wie denn die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen läuft, weil du gerade gesagt hast, okay, jetzt nehmen wir erstmal den Anrufer, glaube ich, rein. Dann stellen wir die Frage nachher. Dann hören wir mal, wer da dran ist. Hallo?
Hallo, hier ist der Dennis Broll.
Brolli, du Mongolder. Ich hab's dir gesagt.
Ich hab gerade gehört und ich wollte den Markus Ritzmann auch natürlich gratulieren hier an der Stelle. Und ich habe eine Frage an den Björn. Und zwar, was er von Frauen im Stadion hält.
Olli, du bist ein absoluter. Geh lieber trainieren, dass du Nummer 1 wirst.
Ja, war ich gerade. Ich komme ja gerade vom Training.
Super, bist der beste Brolli.
Und wie lief's im Training?
Ja, war ganz okay. Es waren ein paar Gastspieler da, aber.
Oh, interessant. Ja. Erzähl mal.
Mal gucken. Ja, nichts Besonderes. Wenn dir was zu erzählen wäre, hätte ich ja gesagt, aber.
Okay. Brolli, ich wünsche dir noch viel Spaß.
Ja, ich höre dazu.
Super, super.
Danke für deine Frage. Ciao.
Bis dann, ciao.
Das war unsere Nummer 1 übrigens, die da gerade am Telefon war.
So, du bist dran.
Stimmt, das war was. Wie die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen verläuft, Björn, du hattest gesagt, dass es so sei, dass du jetzt dann vor dem Spiel auch rüber zum Gästeblock gehst. Irgendwie klappt das immer einwandfrei. Irgendwie auch,
dass ich zum Gästeblock rüberkomme, ja.
Dass du rüberkommst, ja. Wie wirst du denn da empfangen, irgendwie von deinen Kollegen oder von auch den
Ich empfange meine Kollegen. Sie sind ja zu Gast in Mannheim, ne? Okay. Oder wir sind ja meistens zu zweit drüben. Ja.
Wie läuft das da konkret
ab? Ja, sie kommen an, wir stehen meistens nach der Einlasskontrolle da und empfangen sie dann und dann wird kurz besprochen, wie die Anreise von der Person halt war, wie die andere Anreisenden noch unterwegs sind oder wenn sie schon da sind, was er so denkt, wie viele, oder meistens weiß das ja, wie viele Leute im Bus mit dabei sind. So, und dann gibt es noch ein bisschen bla bla bla, eigentlich nichts Relevantes. Dann geht es meistens dann noch zum Kurvengespräch mit der Polizei und Verein. Und dann geht wieder jeder seine Wege.
Okay. Und er fragt jetzt hier noch irgendwie, ob es Vereine gibt, die er persönlich nicht mögt. Ich nehme an, das ist so, aber
das spielt da keine Rolle. Da gibt es eine ganze Liste, aber ich muss für mich persönlich sagen, eigentlich so mit den verfeindeten Vereinen, die Kollegen, mit denen hast du da eigentlich am meisten Kontakt und tust dir auch mal privat hin und wieder über WhatsApp was schreiben und dann frotzelst du dich wieder ein paar Tage lang. Und ja, also das ist eigentlich schon ein professioneller Umgang von uns.
Also ich finde auch mit den, gerade immer mit den, ja, was so als verfeindeten Verein gilt, wenn man das mal eine Zeit lang macht und sich auch mal mit den Leuten so auseinandersetzt und so, dann merkt man auch ganz schnell, dass man immer auf einer Wellenlänge schwimmt und so. Und wenn es darum geht, ja, ich weiß nicht, wie hast du das geschrieben, ob wir Vereine nicht mögen, ich glaube, da sollte man auch mal von dem Ding wegkommen. Und da gibt es halt mittlerweile ganz andere Sachen, wo man eher Sachen kritisiert, so was Sachen wie Red Bull Leipzig oder auch so Sachen wie in Hannover zum Beispiel mit den Fans umgegangen wird, dass man eher mal an so Themen denkt und da mal zusammenhält.
Sprich, die Vereinsfarben ein bisschen außen vor lässt, ja, und
sich gemeinsam mehr der Sache widmet.
Das ist auch ein gutes Stichwort für eine weitere Frage. Es gibt ja fanpolitische Entwicklungen in Deutschland. Seid ihr vernetzt mit irgendeiner ganz offiziellen Organisation? Also was weiß ich, unsere Kurve oder sonst irgendwas?
Ja, okay, bei Pro Waldhof sind wir ja mit unserer Kurve vernetzt. Ja.
Und wie steht ihr denn, also was sind denn jetzt eurer Ansicht nach so gravierende Sachen, die vielleicht anstehen könnten, die so Otto-Normalverbraucher noch nicht so auf dem Schirm hat, was auf uns zukommt aus fanpolitischer Sicht?
Okay, wenn wir alles auflisten, was man eigentlich so angehen müsste, da langt jetzt die Sendezeit, glaube ich, nicht mehr.
Wir haben noch 19 Minuten.
Also ich glaube, ziemlich aktuell ist immer noch, dass man jetzt schaut, dass zumindest diese 50+1 Geschichte hält, eben nach der jetzt eben Red Bull Leipzig aufgestiegen ist und schau, dass da auch wieder wirklich alles richtig zugeht und die Lizenzauflagen dann auch erfüllen eben und sich nicht da irgendwie durchschmuggeln. Ja, und sonst geht es halt eben, was meiner Meinung nach wichtig ist, zum Beispiel auch, dass man sich jetzt mal mehr mit der Politik vernetzt und so und dass man eben nicht mehr probiert, auf jetzt lokaler Ebene nur mit dem Einsatzleiter der Polizei zu reden, sondern dass man eben auch mal schaut, dass man an den Innenminister rankommt und so. Um das Ganze mal von oben anzufangen, das Thema das Polizeieinsätze.
In Nordrhein-Westfalen, so hast du neulich erzählt?
In Nordrhein-Westfalen ist es so, in Rheinland-Pfalz war es wohl auch so, da waren wohl die Kollegen aus Kaiserslautern, Mainz und so, waren auch im Mainzer Landtag beim Clevens, heißt er, glaube ich.
Clevens
heißt, ja. ich war mal mit dem Klaus Geschwil und mit unserem Präsident, dem Steffen Künstler, war ich auch mal nach dem KSC-Spiel, zumindest mal beim Innenminister, aber da ging es dann eher nur gezielt um das Spiel gegen den KSC. Aber wie gesagt, wenn man, wie wir es jetzt eben mit der Stadt angefangen haben, mit dem Bürgermeister Specht, dass man auch schaut, dass man eben den Dialog dann mal zum Innenministerium findet, langfristig gesehen, um da mal eine Basis zu schaffen, mit der alle leben können.
Okay, Pro Waldhof ist da ja auch im Verband mit einer Interessensgemeinschaft, heißt, glaube ich, unsere Kurve organisiert. Die kümmern sich ja genau um solche Belange auch.
Und wie gesagt, und unsere Kurve, die waren ja jetzt auch eben in Nordrhein-Westfalen dabei und die haben es jetzt auch vorgeschlagen, dass man sowas eben in jedem Bundesland anfangen sollte.
Stichwort Kommerzialisierung. Habt ihr Bedenken, dass wir so englische Verhältnisse bekommen? Das heißt, erste Liga stinkt langweilig und so weiter.
Ja, okay, die erste Liga ist ja eigentlich schon langweilig. Wenn es um den Meistertitel geht. Aber ja, ist halt als uns als Fans ist halt erste Liga und Kommerzialisierung ein bisschen außen vor. Wir haben irgendwie andere Probleme. Bei uns muss man ja drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht ein bisschen mehr Kommerz betreibt, damit Geld reinkommt oder so.
Du redest jetzt auf unseren Verein.
Auf unseren Verein, okay, ja. Das sind schon wieder, ja klar, guckt man so Bundesliga und ja, sagt es auch. So toll ist das auch nicht mehr dort, ne?
Jetzt, wenn du sagst, wir müssen bei uns vielleicht mehr gucken, ein bisschen mehr Kommerz reinzubringen, das ist ein guter Übergang zu der Frage, die Superfan, ich würde ihn gerne mal kennenlernen, also Superfans kann man gut gebrauchen. Wir würden gerne das Thema aufgreifen mit dem Stimmungsboykott beim Montagsspiel. Vielleicht kann ich mal, der Ivo kann es ja gut übersetzen. Was war denn los, Ivo?
Ja, du musst mich dann übersetzen, vermutlich. Naja, am Montag wurde unser Spiel gegen Wormatia Worms von dem TV-Sender Sport1 übertragen, der manchmal auch ein Sportsender ist. Und da war es jetzt so, dass Sport1, zumindest meinem Kenntnisstand nach, irgendwie den Vereinen, die da übertragen werden, keinen Cent zahlt dafür. Ganz im Gegenteil, aus Fansicht muss ich sagen, irgendwie.
Ich soll jetzt kein Statement machen.
Ne? Naja, ich muss doch erklären, warum jetzt da irgendwas hing und warum es einen Stimmungsboykott gab. Auf jeden Fall wurde dieses Spiel insgesamt dreimal verlegt, alle dreimal irgendwie auf Wunsch dieses Senders, den ich eben genannt hatte, hin. Und ja, die Fans haben sich irgendwie, aber das kann der Sören vielleicht dann gleich erzählen, Anfang letzten Jahres irgendwie schon zusammengetan. Und was haben die da?
Okay, man muss beschlossen? Mal die Geschichte einfach mal von Saisonbeginn anfangen. Also als eben bekannt wurde, dass Sport 1 übertragen will, wurde, glaube ich, kurz vor bis Saisonbeginn bekannt. Da hat kurz danach wurde auch ziemlich schnell bekannt, dass gleich wir gegen Ulm dran wären. Da hat eben die Ultras und mit Pro Walter zusammen hat man sich mit dem Verein zusammengesetzt, hat ihnen auch klar gesagt, also es gibt schon so wenig Highlight-Spiele in der Liga, wo mal Gästefans da sind und man kann sich ja ausrechnen, dass sie eben nicht uns gegen Freiburg 2 übertragen werden, sondern eben sich dann eben gezielt diese der Highlight-Spiele raussuchen werden und es ist halt immer traurig, wenn sowas dann in dem Sinn noch kaputt gemacht wird, wenn es unter der Woche stattfinden muss. Noch schlimmer dazu kommt ja dann eher, wenn es auswärts geht und man eher schauen muss, dass man halt einen Tag frei bekommt, um überhaupt auswärts fahren zu können. Da wurde halt klar der Standpunkt klar gemacht. Darauf hat man sich dann eigentlich geeinigt, dass man jetzt das Ulm-Spiel mal mitnimmt, schaut und sich dann nochmal zusammensetzt und schaut, was eigentlich so bei rauskommt. Ich glaube, besser hätte das Ulm-Spiel eigentlich für den Verein nicht laufen können. Also das war, wenn man so will, optimal. Aus Sicht der Fans ist aber danach leider nicht viel rausgekommen oder nicht viel hängen geblieben.
Das hätte was sein sollen?
Ja, in erster Linie mal Sponsoren oder, es ist halt schwer messbar. Wie gesagt, man hat sich dann darauf geeinigt, dass es eben, dass man meint, da wäre nicht viel rausgekommen. Dann kam eben auch dazu, dass man sich eigentlich darauf verständigt hatte, dass man sich dann nochmal zusammensetzt, bevor es, oder zumindest mal Bescheid bekommt, bevor wieder entschieden wird. Wann ein Spiel unter der Woche oder ein Live-Spiel stattfindet. Das nächste war dann Kassel. Da wurde man dann leider auch nur vor vollendete Tatsachen gestellt, worauf man sich eben dann auch, die UM sich eben zusammengesetzt hat und das beschlossen hat, ist aber meiner Meinung nach halt eben den richtigen Weg gegangen. Das war eigentlich der kommunikative Weg. Also man hat dann eben eine Stellungnahme rausgegeben, hat mit Pro Waldhof zusammen einen Stammtisch veranstaltet, wo dieses ganze Thema eben besprochen worden ist und wo eigentlich auch jeder seine Meinung sagen konnte oder dazu Stellung nehmen konnte und man sich dann eben darauf geeinigt hatte, diesen Stimmungsboykott durchzuziehen. Wobei man ja auch sagen muss, es wurde ja niemand zum Stimmungsboykott gezwungen. Die UM hat einfach gesagt, sie organisiert es nicht mehr, sie stellt sich in die Kurve. Wenn es jetzt hart auf hart kommt in den letzten Minuten, werden sie auch nicht so stumm dastehen und so tun, als wäre jetzt nichts. Und sie würden halt auch auf keinen Fall irgendjemanden zwingen, ruhig zu sein. Also und dann kam jetzt halt eben der Montag und da haben sie es dann ihren Boykott eben durchgezogen, haben noch ein entsprechendes Spruchband an den Zaun gehängt, was wohl dem Verein oder der Verein nicht so gefallen hat, eben dieser scheiß Sport-1-Teil. Was dann ja auch in der zweiten Halbzeit durch den Ordnungsdienst entfernt wurde.
Stand aus zwei Teilen, gegen das TV-Diktat stand drauf.
Scheiß Sport 1. Ja.
Okay, da muss ich jetzt so, das Jörg hat es gut übersetzt. Ja. wobei es gibt natürlich, also wir haben ja die Frage eingeleitet mit, vielleicht müssen wir ein bisschen mehr Kommerzialisierung machen.
Ja, das war jetzt auch nicht so gemeint, dass ich jetzt will, dass sie jetzt alles von was ich was. Es war eher so, dass man eher um jeden Cent eigentlich schauen muss, wo man ihn herbekommt und so. Ich will jetzt nicht hier Stadionnamen verkaufen und keine Ahnung, was alles haben. Ne?
Okay, gut, aber es ist natürlich jetzt trotzdem so, ich muss jetzt auch mal die Position der anderen Seite einnehmen. Es gibt ja nämlich doch auch relativ viele Leute, die es jetzt anders sehen und ich finde, man hat auch, es gibt auch Gründe, das anders zu sehen. Der Verein sieht es ja auch anders und man kann natürlich auch argumentieren, es gibt eine mediale Präsenz und kann dadurch vielleicht den einen oder anderen Zuschauer da mal ins Stadion locken und ist wieder bundesweit im Gespräch und so weiter und so fort. Ich will es jetzt gar nicht...
Die Sache kann ich aufhören. Ich kann auch jeden Sponsor verstehen, der natürlich seine Werbebande im Fernsehen haben will und ich kann auch den Verein verstehen, der sich ja nicht hier irgendwie mal noch einen nächsten Goldtopf aufmacht, um noch mehr Geld zu verdienen, um noch reicher zu werden, sondern das ist ja dann auch eher so ein Strohhalm, nach dem man greift.
Also ich finde schon, dass man durchaus beide Seiten nachvollziehen kann. Ich sehe das schon auch so, dass man, dass es für beide Seiten Argumente gibt. Was jetzt ein bisschen unglücklich ist, so von meiner Sichtweise, ist doch, dass doch jetzt ist aber auch ganz persönlich, dass wenn der Verein kommt und darum bittet, das zumindest den zweiten Teil des Spruchbands abzuhängen, dass man dann dem im Prinzip sich so extrem widersetzt. Und das habe ich so von oben mitgekriegt und dann auch den hinterher im Blog zeigt. Ich meine, es ist grundsätzlich immer Nehmen und Geben bei uns unserem kleinen Verein, dem das Wasser ja noch bis zum Hals steht. Und man will ja auch wieder was von den Leuten, die man jetzt da so ein bisschen brüskiert. Von daher ist es vielleicht, also das ist meine persönliche Meinung, ist vielleicht, wäre das jetzt irgendeinen Kompromiss da zu finden, eigentlich ganz okay gewesen. Mit dem Boykott, also nicht mitsingen, ist natürlich auch einfach gesagt, aber wenn natürlich so wie die UM, sorry UM, da muss ich jetzt mal doch ein bisschen auch gegen euch argumentieren, wenn man natürlich jahrelang die Meinungshoheit oder die Stimmungshoheit in der Kurve hat, dann ist es auch einfach gesagt, ja, ihr könnt ja singen, wenn nicht. Also das ist so ein bisschen so fadenscheinig auch, weil wenn es nämlich eine Szene geben würde neben der UM oder irgendwas Freies, wo auch so akzeptiert werden würde, dann hätte es da vielleicht auch eine Stimmung gegeben. So ist es natürlich sehr schwierig. Aber wie gesagt, es gibt für beide
Thema, Seiten. Da kann man sich, glaube ich, auch drüber streiten. Aber wie gesagt, also ich finde halt, die UM ist halt von Anfang an diesen kommunikativen Weg gegangen, eben, dass man einen Stammtisch veranstaltet hat, dass man sich mit den Fans ausgetauscht hat. Und es ist auch nicht so, dass sie nicht, auch nicht im Stadion die Kommunikation ablehnen würden. Jeder weiß, wo ihr Stand ist, jeder weiß, wo ihr Raum ist. Und da kann man eigentlich auch mal hingehen, kann mit ihnen reden. Also ich bin da ja auch öfters und ich habe noch nie gesehen, dass er dort irgendjemand den Kopf abgerissen haben, nur weil er eine andere Meinung hatte.
Ja, Kommunikation ist alles.
Ganz genau. Und abgesehen davon, das muss ich auch noch loswerden. Also wenn ich jetzt so ab und zu meinem Forum sehe, wie über die UM gehetzt wird, also das ist wirklich völlig daneben. Die meisten Leute wissen gar nicht, was die alles für den Verein tun. Und das ist wirklich völlig fehl am Platze. Über einzelne Punkte kann man sich ja durchaus streiten, aber dass die UM für den Verein sehr, sehr wichtig ist und für die Fanszene wichtig ist, darüber soll es eigentlich keine zwei Meinungen geben. So, lassen wir das Thema mal ganz zu euch noch. Was war denn euer so ein kurioses, nettes oder auch lustiges oder auch unangenehmes Erlebnis, das ihr so hattet?
Also in meinem ganzen Fanleben? Oder
nein, jetzt so schon als Fanbeauftragter. Als
Fanbeauftragter, schade, weil also in meinem Fanleben war es bestimmt dieses berühmte Ballwurfspiel in Aachen. Okay. Was eigentlich dann doch eigentlich ziemlich Erfahrung war, wie man einen 20.000 Leute ans Leder wollen.
Und bist du erwischt worden?
Nee, bin... Ich war es auch nicht, aber wenn du mit 300 Leuten oder wie viel es da waren im Gästeblock stehst und das ganze Stadion tobt, nur weil einer einen Ball reingeworfen hat, dann ist es doch eher eine Sache, die ziemlich prägt. Ja, ansonsten...
Björn, ja, komm, erzähl mal, seit 25 Jahren mindestens vorbei.
Ja, genau. Ich bin noch gar nicht so alt. als Fanbeauftragter.
Hört sich ja langweilig
außer,
an.
Außer so manche Tagungen beim DFB, die auch mal sehr spät werden kann.
Okay, das kennen wir auch. Okay, dann frage ich nochmal anders. Also gibt es irgendeinen Verein, bei dem ihr echt froh seid, wenn ihr es hinter euch gebracht habt?
Freiburg U23.
Okay, das habe ich mir schon gedacht. Das ist, finde ich, ein bisschen überraschend, weil Freiburg ja eigentlich doch so, sagen wir mal, als bundesweit eher einen ziemlich lockeren Eindruck
macht. Aber nicht beim Fußball.
Ja,
man muss schon sagen, dass es sich das eigentlich auch gebessert hat. Also mittlerweile zumindest Sachen von Seiten des SC Freiburg. Also die Fanutensilien sind lockerer geworden. Das heißt, eigentlich ist es da immer so ein bisschen die Polizei, die meint, immer ein bisschen einen übertriebenen Einsatz zu fahren. Dann war ja letztes Jahr dieser Vorfall mit der Fahne, was man aus unserer Sicht einfach hätte anders lösen können. Dadurch, dass man ja weiß, dass es Kameraüberwachung gibt und die Leute, die dann abhängen, ja dann wahrscheinlich auch eher dem Szene-Kundigenbaum bekannt sein sollten. Aber ja, das ist halt eben traurig, dass man da unbedingt so eingreifen musste und aus unserer Sicht damals eigentlich nur diesen Tumult selber ausgelöst hatte.
Aber es ist so, dass ich von vielen Seiten immer höre, ach Gott, Freiburg und froh, wenn der Scheiß rum ist. Was ist denn da so unangenehm?
Warst du überhaupt schon mal in Freiburg?
Ja,
also das kommt auch dazu, dass wir, glaube ich.
Da war, da gab es noch so eine Hütte, eine Schwarzwaldhütte, da konnte man Schnaps kaufen und so weiter. Und Freiburg war mit uns in der Liga, ja. Ja, okay. Seitdem kommen wir auch mit Tränen, wenn ich da hinfahre.
Ja, aber du warst nicht im Möslestadion.
Nein, im Möslestadion war ich nicht.
Und wir haben in der Regel auch immer 3-0 verloren dort, das kommt ja noch hinzu.
Nee, meinst du hast sportlich, hast du nie was geholt beim SC. das ganze Ambiente, das passt einfach nicht. Keine Ahnung, ich kann es dir nicht erklären. Das Einzige, was gut dran ist, du gehst, wenn du, so wie wir sind ja meistens relativ früh vor Spielbeginn schon dort. Und dann gehst du dann ins Jugendraum oder Clubhaus oder was auch immer das ist. Die Leute, die mit dir mitfahren, die können dann noch das ein oder andere Vollbier trinken oder so manch anderes. Du hast meistens noch Gäste aus der Schweiz, die Basler kommen immer noch mit 4, 5 Leuten, mit denen laberst du immer noch und freust dich, sie zu sehen. Von daher ist es eigentlich ganz cool, Freiburg, aber eben wie gesagt, auf der anderen Seite, du hast immer nur Theater dort und irgendwann hast du dann auch keinen Bock mehr.
Okay.
Weil ihr gesagt habt, die Polizei sei meistens unangenehm aufgefallen in Freiburg, leite ich über. Irgendwie, wir hatten es von einem Montagsspiel aufgrund von TV-Übertragungen. Nächsten Montag spielen wir bei Hoffenheim 2. Das Spiel wurde nicht wegen einer TV-Übertragung dahin verlegt. Kann vielleicht einer von euch dazu was sagen, warum das verlegt wurde und wie ihr dazu steht?
Also, ja, okay, der Grund ist einfach, dass Hoffenheim, also die erste Mannschaft, am Samstag gegen Braunschweig spielt und die Polizei eben, wenn hätten wir entweder freitags oder eben sonntags dann in Hoffenheim spielen müssen, wenn es am Wochenende wäre und die Polizei befürchtet hatte, dass ihr Dorf oder sowas dann eben das ganze Wochenende von den Braunschweigern belagert wird, so kurz übersetzt. Und das wollte man halt nicht und deswegen hat man dann eben ja das Spiel auf unser Spiel auf Montag gelegt.
Okay.
Und ja, klar, was soll man da sagen, das ist einfach, ja.
Schwachsinn. Vor allem die Begründung
ist mal wieder was Neues, aber ist halt dann doch eher so eine Anreihung von Sachen, die man eigentlich aus unserer Sicht einfach nicht versteht.
Und wie sieht teilweise da der Erfahrungsschatz aus? Wenn die Polizei sowas verlangt, dann kriegen die das meistens auch durch.
Normalerweise ist es so.
Die Polizei geht zum Verband damit und der Verband wird sich hüten, sich gegen die Polizei zu stellen.
Also wie gesagt, ich gehe meistens auch immer vor, bevor das Rundengespräch beim Verband ist, gehe ich meistens auch hin und zum unserem Spielleiter und frage mal zumindest mal so 3, 4 Wünsche und so. Aber er sagt halt auch immer, wenn die Polizei was wünscht, dann wird es meist auch so gemacht.
Okay, wir sind dann auch schon so gut wie durch mit unserer Sendung. Ging ja rum wie im Fluge. Außer der Dasch will noch was sagen, sonst würde ich noch ein paar Termine nennen.
Ja, nimm mal ein paar Termine.
Nämlich zum einen sind wir Doppelpass SV Waldhof-Fans gegen Gewalt und Rassismus am Samstag vertreten, wie jedes Jahr, mit einer Torwand auf dem Max-Josef-Straßenfest. Vermutlich das netteste Straßenfest überhaupt in Mannheim, in der Neckarstadt Ost, in der Max-Josef-Straße. Der fängt um 14 Uhr an. Da können gerne alle vorbeikommen und den einen oder anderen Schuss auf die Torwand abgeben. Aber wie gesagt, es ist auch ansonsten ein nettes Fest. Dann findet, wie eben erwähnt, am nächsten Montag unser Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim 2 statt. Spielbeginn ist da um 19 Uhr in Hoffenheim selbst. Unser letztes Heimspiel findet dann am 17.05. gegen KSV Baunatal statt. Und dann findet am Dienstag, den 20.05., das müsste dann in knapp 2 Wochen sein, um 19.07 Uhr die ordentliche Mitgliederversammlung von ProWaldhof statt. Da würde ich doch alle Leute, die dort organisiert sind, auch bitten, zahlreich zu erscheinen, was ja nicht immer der Fall ist, zumindest. Unser letztes Spiel, Saisonspiel, findet dann beim SVN 2 Brücken statt. Ist da schon klar, wo gespielt wird?
Es wird jetzt in 2 Brücken gespielt.
Okay, also es wird im Westpfalzstadion in 2 Brücken gespielt. Spielbeginn ist da um 14 Uhr am 24.05. Unsere nächste Sendung hört ihr dann am 4.06. wieder, wie immer um 20 Uhr, live im Bermuda-Funk. Und ich bedanke mich irgendwie. Danke Sören, danke Björn. Bitte. Und am Mikrofon waren heute der Dasch
und der Ivo.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, gib das Spiel nicht aus der Hand.
Es kam ein großes Ereignis zu uns in Stadt und Land. Und plötzlich war der Fußball in dunkler Mächte Hand. Ich scheiß auf euer Business, ich brüll's euch ins Gesicht. Denn unser Stadion wird eure Bühne nicht. Der Sport ist abgemeldet, es zieht nur noch das Geld. Damit euer Event auf die Gewinnversprechen hält. Echt die Emotionen, die werden ausgesperrt. Weil teure Business logen eure Kunden besser wert. Nein, 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 so geht das nicht weiter. Stadion verboten, wohin das Auge blickt. Heute wurde das
bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt.
Gibt diese Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.